Geschichten aus dem Makabergarten.
Makabergarten? Schlagergarten, Gloria ist bald wieder.
Geschichten aus dem Polanergarten, dann erzählt man eine Geschichte. Und ich habe wieder eine Geschichte mitgebracht von einem Ausflug am Wochenende.
Okay, warte mal, ist Polana nicht eh so ein bisschen so hellblau, so wie dein Hemd?
Die Floskel gibt es ja meistens.
Sind es Schneeflocken oder Corona-Viren auf deinem Hemd?
Ja.
Beides eher nicht so passend. Wir sind so in 2024 im April. Wir hatten gerade 30 Grad am Wochenende, Schaub.
Ich weiß.
Ja, ich sag nur. Aber du möchtest ja immer gegen den Strom schwimmen.
Ich weiß nicht, ich schwimme generell nicht so gern. Ich weiß aber nicht, ob man sieht, ich habe etwas Farbe erhalten. Es war sehr sonnig, sagen wir mal so.
Nein, da habe ich ja total tolle Geschichte zur Farbe. Und da geht es aber um Stiere. Oder um einen Stier.
Die Stierwascher.
Ja, da kann ich was erzählen nachher, sage ich da. Also haltet euch fest.
Kommen wir später dazu.
Ja.
Geschichten aus dem Makabergarten. Ich war wieder mal unterwegs am Wochenende und unter anderem habe ich mir Akademiespiele angesehen.
In Miro 16.
Nein, die Klagenfurt U15 gegen die Salzburger 15 und die Klagenfurt U18 gegen die Salzburger U18.
Lass mich raten. Klagenfurt hat kein einziges Tor erzielt und Salzburg derer jeweils 10.
Also, wenn wir wirklich darauf eingehen wollen, die U15 hat Herauf-Ball gespielt und phasenweise mit 7 Leuten in der letzten Liga gespielt und gewonnen.
Nein.
Also Wahnsinn. Und da muss man schon dann die...
Cheftrainer?
Ich habe gar nicht nachgeschaut, aber ich möchte diesen Namen dann auch gar nicht kennen, weil man muss dann auch fairerweise sagen, boah, also Resultate sind so lange wichtig, solange die Entwicklung und die Förderung von Spielern nicht gestoppt werden. Und ich glaube, wenn man so versucht, Jugendfußball zu praktizieren, dann werden die Resultate mit Abstand an erste Stelle gestellt und die Entwicklung einzelner Spieler nicht. Und
aber brauchen die nicht Resultate, damit sie wieder ihren Akademiestatus zurückerhalten in Klagenfurt?
Ja, aber der ist sowieso weg fürs nächste Jahr. Okay. Und ich glaube, in erster Linie will ich Spieler besser machen. Aber es sei alles mal dahingestellt. Ich war dann bei der zweiten Partie, also dem in Feldkirchen gespielt, fahre mit dem Auto rüber und Akademiespieler, die noch nie dort waren, man muss sich das so vorstellen, dass da nichts los ist. Also das sind meistens
mal Eltern.
Meistens nicht auch Eltern sind dort, meistens ein paar Berater und wenn es ganz, ganz, ganz entscheidend ist, vielleicht auch einmal der ein oder andere Scout von einem Verein. Aber in erster Linie sind viele Spielerberater dort, deswegen sagt mir auch oft, die Berater sind die Scouts.
Kann man sich Scouts immer so vorstellen, dass die so ein Notizbuch in der Hand haben und so eine Sonnenbrille aufhaben und dass sie so eine Geldtasche haben, wo ganz fett die Euroscheine rausstehen?
Sowohl als auch. So, auf jeden Fall fahre ich dorthin.
Aber du weißt auf jeden Fall, aber wenn Berater dort sind, du kennst sie, weißt du nicht für wen, Berater bzw. Scouts, du weißt nicht für wen sie scouten, oder? Weil die sind jetzt nicht in offizieller, HSV-Jacke dort.
Ja, die kommen dann.
Okay, auf HSV.
Die kommen,
weil du blau anzogen bist.
Normal angezogen.
Ja.
Und entweder man kennt den Scout, dann weiß man, für wen er scoutet, oder man kennt ihn nicht.
Wenn du jetzt eine GAK-Fan-Jacke anhättest, würden alle glauben, du bist GAK-Scout.
Wäre dann aber falsch.
Dann wärst du quasi inkognito dort. Das wäre total schlau.
Ja, also bitte darf ich die Geschichte fortsetzen. Normalerweise.
Oder der Fürth-Jacke, die könntest du investieren.
Normalerweise, wenn man dort ankommt, ist dort nichts los. Und da ist nicht einmal, ganz bei den wenigsten Vereinen gibt es eine Möglichkeit, sich etwas zum Trinken zu kaufen, zum Beispiel.
Makaber.
Dort sind wir dann nicht nur in andere Gefährten angelangt, weil ich war dort und auf einmal ist ein Security am Parkplatz, der uns einweist zum Parken. Man kommt rein, es sind Leute, ich war ganz verwundert, bis ich im Zuge der Partie draufgekommen bin, aha, da fährt jetzt ein Bus her, kein Spieler rüber und dann hat wer von der Tribüne gesagt, oh schau, die Sirnitzer sind auch schon da. Ich natürlich in der Halbzeit gleich nachgeschaut, ja natürlich, da hat der SV Feldkirchen gegen Sirnitz in der Unterliga Ost in Kärnten gespielt und wer ist bei Sirnitz dann auf der Tribüne
in
gesessen und hat sich auch die zweite Halbzeit angesehen. Martin Hinteregger.
Die Army.
Genau. Wow. Hat dann übrigens die
und
erste
Halbzeit. Der hat Makaber getrunken.
Hat dann übrigens die erste Halbzeit nicht gespielt. Ich habe nur im Nachhinein nachgeschaut, wie es war. Zweite Halbzeit wurde er eingewechselt und hat dann gleich ein Tor erzielt.
Gut.
Aber sie haben 3-2 verloren.
Schade.
Ich habe jetzt da nicht unbedingt Sympathien oder Antisympathien zu sehen. Jetzt aber eine lustige Geschichte.
Und was hat das mit Makaber zu tun?
Ja, das war eine Geschichte aus dem Makabergarten.
Achso, ihr habt jetzt immer Makaber reingebracht, weil sie vielleicht unter Umständen uns Getränke zur Verfügung stellen.
Und jetzt Werbung, damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss.
Du hast jetzt so oft gesagt, das müssen wir kennzeichnen.
Werbung Ende.
Passt. So, Auf jeden Fall war das meine Geschichte. Mein Wort zum Montag. Übrigens, ein wunderschöner Tag.
Vielleicht einer deiner
7 Lieblingstage.
Ah ja, überraschend. Ja. Vielleicht starten wir dann doch einmal rein.
Okay.
Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
Herzlich willkommen zur 194. Runde von DBLDW. 30 Grad und Sonnenschein, der Sommer und das Bundesliga-Finish ziehen ein. Zudem natürlich auch der Sonnenbrand. Und der LASK wünscht sich schwarz-rotes Auswärtsgewand. Servus, Peter.
Mann, das ist aber sehr schön, Fabian. Hat das ChatGPT gemacht oder
das selber? Nein, das war sogar ich.
Ah, du alter
vor
Reimer.
30 Sekunden, glaube ich.
Fancy.
Ja,
aber es ist auch wirklich schön. Ich meine, mir hat ein DBLDW-Hörer unlängst oder wenige Stunden vor der Aufnahme oder wenige Minuten fast vor der Aufnahme darauf aufmerksam gemacht. Ist schon überraschend. In Deutschland ist die Meisterschaft entschieden und in Österreich noch nicht. Im April. Nein, ich meine, das ist ja doch so. Ist ja doch. Also normalerweise sind wir in Österreich immer so früh dran. Und in Deutschland diesmal relativ früh, unerwartetermaßen und vor allem in Österreich noch nicht.
Ja.
Also, okay, ja gut, so früh waren wir in Österreich auch noch nicht dran, hast du wieder recht.
Ja, ich finde das jetzt, Dinge verschieben sich. Es ist sicher untypisch, dass die Bayern nicht Meister werden. Und in Österreich kann es sein, dass der Salzburg-Dauermeistertitel auch irgendwann einmal.
Hast du gestern ändert. Auch Bayer Leverkusen gegoogelt? Das ist extrem lustig. Dann kommen so, also vielleicht probiert es einfach, es ist lustig. Passiert was Lustiges.
Vielleicht passiert es jetzt nicht mehr.
Ah, dann passiert es nicht mehr, dann sage ich, was ist passiert ist. Es ist so ein lustiges Schild nach oben gefahren. Deutscher Bundesligameister 2023/24. Und dann sind so Feuerwerke. Sind so auf einem Handy erschienen. Sehr lustig. Heute Morgen in der Früh ging es noch, habe ich meinem Sohn gezeigt, weil ich sehr lustig fand.
Ja, wir sollten nicht zu viel Zeit, finde ich,
ich komme zum Fahrplan. Und zwar reden wir als erstes über das, was nicht so offensichtlich ist. Wir reden über die Austria auf dem Weg in den Europacup und den Zweikampf um den Abstieg, der jetzt nur mein Zweikampf ist. Dann reden wir über, nur der Chinel. Über den neuen Salzburg-Trainer. Und dann haben wir noch, und da wird so viel zu besprechen sein beim neuen Salzburg-Trainer und Meisterkampf und wie auch immer, dass wir dann nur mehr Zeit haben für das halbe Auge, ein bisschen Werbung und Baba sagen.
Ja.
Sehr überrascht, gell, dass du ja nicht gedacht hast, dass man zuerst über die Austria und
den Steigung von Abschied. Ich war bei zwei Spielen im Stadion tatsächlich. Erstes Spiel war Samstag der WRC gegen die Wiener Austria und Sonntag dann bei Hardback gegen Sturm. Aber fang mal an, du möchtest über die Austria reden.
Ja, fang mal doch da an, bei deinen Wölfen.
Bei meinen Wölfen, ja. Vielleicht die schlechteste Leistung des WRCs, die ich vielleicht in der Bundesliga von ihnen gesehen habe. Also meiner Meinung nach Katastrophenleistung, aber auch jetzt nicht nur, dass man sagt, da war jetzt alles... vielleicht schlecht eingestellt sind, da waren auch Dinge dabei, die sie definitiv besser können, da waren wie oft Fehlpässe, einfachste Pässe, die sie natürlich drauf haben, ins Out gespielt worden sind, oder also katastrophal, kompletter Totalausfall der WRC-Mannschaft und war ich erschreckt. Die Austria war okay, für mich jetzt nicht, war jetzt keine besondere Leistung, aber war okay, wenn man in Betracht zieht, wer da alles gefehlt hat, Manfred Fischer und Kretzig, die eigentlich das Zentrum bilden, beide gesperrt, waren nicht dabei. Und ja, Botsmann, der ja sowieso schon fehlt, hinten hat man auch die Themen immer wieder. Also ja, es war okay, aber WRC inferior.
Aber wie passiert es beim Gefühl doch, also durchaus wichtigsten Spiel der Saison, wenn man in Richtung Europacup schielen möchte, jetzt hat man die Meistergruppe verpasst. Dann kommt der große Konkurrent, man weiß, man darf eigentlich nicht verlieren, weil sonst enteilen sie die Pfeilchen. Und dann das.
Ja, also natürlich ist es schön, wenn die Austria ein Heimspiel hat für die Austrianer. Ich habe mir phasenweise gedacht, vielleicht will der WRC auch vor vielen Leuten spielen und hofft, dass die Austria das Heimspiel kriegt. Weil im Endeffekt ist ja mehr oder weniger schon klar, dass die Austria auf den WRC treffen wird. Wir wissen rechnerisch, ist es alles andere als schon fix, aber wir gehen davon aus, weil es auch die stärksten Mannschaften in dieser Qualifikationsgruppe sind. Es sind auch die Mannschaften, die sich mit dem Abstieg nicht wirklich beschäftigen müssen, die vielleicht ein bisschen befreiter aufspielen können, jetzt ohne dem großen oder ohne der Angst vielleicht runtergehen zu müssen und um Verträge zu zittern. Deswegen glaube ich, dass die Austria schon versucht, dieses Heimspiel zu bekommen, weil das der erste gegen den zweiten ja in einem Duell um die Finalbegegnung für den letzten Europacup-Platz spielt. Und ja, vielleicht will der WRC auch in Wien spielen, keine Ahnung, weil da dann volles Haus wahrscheinlich ist. Und ja. Aber ich gehe davon aus, der Austria spielt gegen den WRC und im Weit geht es um gar nichts. Also,
ja,
grob gesagt. Und ich glaube, das merkst du ja dann auch bei den Mannschaften, dass eine gewisse Anspannung trotzdem weg ist. Und das wird halt die Kunst sein, das irgendwo aufrechtzuerhalten, dass ich dann hinten raus, wenn das sind die Spiele, die dann zählen, dass sie halt dann da sind. Ja. Sehr gut bei der Austria, Moritz Wels. Das erste Mal über 90 Minuten in der österreichischen Bundesliga. Top-Leistung. War vor 2 Wochen mit seinem Startelf-Debüt. Hat nicht lange gedauert, gelb-rot. War alles andere als wünschenswert für ihn. Und diesmal auf der 6er-Position hat er sehr gut gemacht. War einer der besten Spieler bei der Austria. Und mit Veratschnik wahrscheinlich der beste Spieler am Feld. Ja.
Wenn wir schon bei jungen Spielern sind, auch Gratulation an Manuel Polster, dass er es geschafft hat, rechtzeitig offensichtlich zum Treffpunkt zu kommen und im Kader war. Der ist ja zu spät gekommen letztes Mal wieder.
Achso, das habe ich nicht mitbekommen.
Ach so, ja, okay.
Okay, tatsächlich. Wann war das jetzt beim Spiel?
War das nicht letztes?
Okay. Nein, habe ich nicht mitbekommen. Okay.
Das war doch erst vor kurzem.
Nein. Aber die Austria, ja, kann man schon sagen, das war in Ordnung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es was Besonderes war, aber ja, und wir haben noch mitbekommen, Huskovic.
Ja, letzte Woche war das, letztes Wochenende. Zu spät, am Matchtag zu spät zum Treffpunkt gekommen, deswegen aus disziplinären Gründen nicht dabei gewesen.
Huskovic ist dann eingewechselt worden, der hatte ja den Vorfall, dass er überfallen wurde und man hat gesagt, er spielt mit Maske, hat dann ohne Maske gespielt. Sieht aber schon, ein blaues Pfeilchen hat er gehabt und ja, man muss sagen, Alexander Schmidt, der war ja mal wirklich ein sehr guter Stürmer. Der wirkt wie ein Fremdkörper in der Mannschaft. Also ich weiß nicht, ob der ganz fit
das
ist.
Das klingt oder? Total dramatisch. Das klingt wie so, ob du so einen 34-Jährigen redest. Er ist 98er Jahre.
Na, aber das meine ich jetzt gar nicht so. Das war ja ein sehr guter Stürmer. Dann hat man ihn lange nicht gesehen. Und man weiß ja auch, warum der jetzt bei der Austria nicht so oft spielt. Der hat gewirkt, als würde er, wie ein Spieler, der vielleicht von einem anderen Kontinent nach Österreich wechselt, noch keine einzige Trainingseinheit mitgemacht hat und der muss gleich starten. So hat es ein bisschen gewirkt, so ein bisschen orientierungslos.
Extrem gute Phase damals bei St. Pölten, für alle, die sich erinnern. Das war in der Saison 2020-21.
Wohlgemerkt in der Bundesliga damals.
Ja, genau, so ist es. Ja.
Na, also das ist, deswegen, ich glaube auch nicht, dass er das verlernt hat, deswegen ist halt die Frage, vielleicht ist da irgendwas, dass er nicht ganz fit ist oder andere Gründe, keine Ahnung. Also das hat mich dann schon eigentlich überrascht, wie ja, eigentlich wie viel da fehlt.
Du, aber, ja. Und der, dieser junge Mann, den ich nicht kannte, der beim WRC reinkam, der, jetzt habe ich es leider zu.
Schaffetter,
so heißt er, genau. Was wissen wir über den?
Ja, er ist schon seit Jahren eigentlich Spieler bei den WRC Amateuren. War jetzt auch schon öfters dabei, trainiert auch oben mit schon länger. Hat eine gute Dynamik, hat auch wie reingekommen, ist dann schon für frischen Wind gesorgt, hat das ganz ordentlich gemacht. Aber dann schlussendlich den Sprung so schafft, dass er beim WRC sich festsetzt, ja, das schauen wir mal. Also die Konkurrenzoffensive ist schon sehr groß, aber der Auftritt gegen die Austria, wenn es nur ein paar Minuten waren, war auf alle Fälle positiv. Ja,
ja, also
man darf ja nicht sagen, man darf ja nicht vergessen, er ist nicht mehr ganz so jung, also der ist 2002 geboren, der ist jetzt schon noch einige Jahre da dabei. Das ist halt oft der Unterschied. Und wir haben halt generell in der Liga, kommt mir vor, wenig sehr junge Spieler. Also wir haben Spieler, die jagen 2-3, der ein oder andere 2-4er mal vielleicht, aber wirklich an 17-, 18-Jährigen so gut wie gar nicht. Und
Zivkovic wird
mir glaube, dass sie, ja, genau. Zivkovic ist einer der ganz wenigen, der ist 2006 geboren, der Einsatzzeiten kriegt, aber du hast zum Gesamten
aber gesehen, auch nicht so viel sehr, im Frühjahr, muss man jetzt sagen, weil dem Jansson jetzt etwas den Lang, genau. Lang abgelaufen hat. Und auch Seidi gestern.
Ja, aber du hast einfach wenig Spieler, die sehr jung sind. Ja. Einerseits natürlich sicher, unten verständlich, weil, ja, das setzt halt dann eher auf Routine. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wahrscheinlich die Jahrgänge 2005 und 2004 jetzt nicht so brillieren. Und ich glaube, so, wenn ich mir auch die Akademien anschaue, die jetzige U18 und auch die U16, da sind schon wieder mehrere wie sagt man so schön, Rohdiamanten dabei.
Aber schon, man kann schon wirklich auch sagen, oder? Sowohl für Meister- als auch Qualifikationsgruppe gilt, dass, dass es für die jungen Spieler nicht unbedingt die ideale Reform war.
Ja, es ist eh klar, also das, dass die Trainer kürzere Zündschnur haben, dass weniger junge Spieler eingesetzt werden, das ist logisch.
Ja.
Das ist logisch.
Aber weil du gesagt hast, für die wird es nicht mehr Richtung Abstieg gehen, das gilt wohl auch jetzt für die WSG, die weiterhin voll im Playoff und wir sind da, wenn es drauf ankommt, Modus ist.
Das ist die einzige Mannschaft, das muss man wirklich sagen, die in der Qualifikationsgruppe eine gewisse Lockerheit oder sagen wir anders, die ist die einzige Mannschaft, die nicht verkrampft wirkt und diese Entscheidung, es zu veröffentlichen, dass Thomas Silberberger nach der Saison aufhört, war ein strategischer Meisterschachzug.
Hätte man sich nicht gedacht, gell?
Also wirklich, ja, seitdem, wirklich er hat ja auch gesagt, es fällt ihm viel ab und das merkt man, man spürt das. Ich glaube auch, dass die Mannschaft das Gefühl hat, na, jetzt noch einmal Vollgas, auch für einen Trainer, das glaube ich, schafft er schon. Und die spielen extrem souverän, sind Drittletzter eigentlich, sind sie mittendrin noch. Und, aber ja, das ist halt, das ist das Schöne und der hat es geschafft, einen gewissen Spin reinzubekommen. Das ist faszinierend und freut mich irgendwo auch für die WSG. Ja,
Doppelpack, Diarra, der erste für ihn. In der Admiral-Bundesliga.
Der hat bis jetzt 4 Tore, glaube ich, ja. Und der hat aber nur gegen Blaues Linz getroffen.
Ja, man kann sich es ja auch aussuchen, gegen wen man trifft. und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass es ja einen sehr heißen Trainerkandidaten gibt bei der WSG. Nämlich einen alten Bekannten, Zoran Zoki Barisic, der langjährige Rapid-Sportdirektor, Trainer, Sportdirektor, nur Trainer. Trainer, dann Sportdirektor, dann wie auch immer. Und auch ehemaliger Ljubljana-Cheftrainer. Mit der Zeit habe ich ihn ja auch mal interviewt in Laibach. Der steht Ante Portas, heißt es. Das gibt natürlich auch Sinn jetzt, dass man da intensiver darüber spricht, weil jetzt weiß man auch, dass es sehr gut aussieht, damit nächstes Jahr wieder in der Bundesliga zu spielen. Und dazu hätte ich ein
Hashtag DBLDB.
Quiz.
Zwischen 1997 und 2002 war Zoran Barisic bereits in Tirol aktiv, als Spieler des FC Tirol. Richtig. In dieser Zeit fallen historische Ereignisse für ihn. Welche? A. Länderspiel gemacht. B. Pokalsieger geworden. C. Champions League gespielt. Könnten mehrere Antworten richtig sein, aber auch nicht.
B.
Er ist Pokalsieger geworden. Mhm. Ist er mit Rapid 1995 leider nicht in seiner Zeit in Tirol. Mist. Allerdings ist er mehrfach Meister geworden. Deswegen hat er auch Champions League Qualifikation gespielt. Hat es
Qualifikation
aber nicht geschafft. Nicht. Ja, erinnert. Er hat auch nicht Champions League gespielt, okay, deswegen stimmt es nicht. Also auch nicht richtig. Das Einzige, was richtig ist, er hat ein A-Länderspiel gemacht am 6. Juni 1999 unter Otto Baric. Oh, okay. Das war nur 3 Monate nach dem historischen 0:9 Hochgewimmers Nimmer, Toni Pfeiffer in Valencia. Und zwar war das ein 0:5 in Israel. Und er soll da mal dem Biber gesagt haben, das leider seit einigen Monaten nicht mehr am Medienmarkt vertreten ist. Biber mit Schaf, das tolle Magazin in Wien.
Ja, okay.
Soll er gesagt haben, dass er enttäuscht war von der Professionalität in der Mannschaft unter Otto Baric und deswegen nicht weiter für die ÖFB-Auswahl zum Einsatz kommen wollte. Das würde mich interessieren, da mal ihn nochmal darauf anzusprechen, wie das genau war und was ihn da so gestört hat. Genau, Pokalsieger ist im 95 mit Rapid gewonnen gegen Leoben, Peter Kuki, wir wissen, diese kleine Geschichte, die wird immer wieder aufgewärmt, wird auch bald wieder aufgewärmt werden am 1. Mai. Und Champions League gespielt eben unter anderem deshalb nicht, weil einmal war es sehr knapp, September 2001, Barisic verletzt, Hinspiel 1:3 gegen Lokomotive Moskau, Rückspiel 1:0 und dann in der 93. Minute der aktuelle Sportchef der Altacher, Roli Kirchler. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, weißt du, was du klar, gell? Das hast du nicht gesehen, oder?
Ich kenne Roland Kirchler.
Nein, aber ich meine, das Spiel kannst du nicht mehr erinnern. Ich kann mich noch daran erinnern, ein Lattenknaller in der 93. Minute und wenn sie da das 2:0 erzielt hätten, dann wären sie hochgegangen. Vielleicht wäre dann der FC Tirol nie Konkurs gegangen, weil sie so viel Kohle über die Champions League, aber wie auch immer, man möchte darüber gar nicht sprechen. Diese FC Tirol-Phase ist ja sehr bittere auch in der österreichischen Geschichte. Das ist sind für mich auch durchaus Meistertitel, wo man sich denkt, so, man hatte nicht das Geld, das man ausgegeben hat.
Ja, aber waren das nicht alle Meistertitel bis 2007?
Na, das ist gemein.
Jetzt, wenn man ganz ehrlich drüber nachdenkt, ist es vielleicht gemein, aber Es ist alle? Immer das Gleiche.
Findest?
Ja. Also ich glaube, es hat genug Vereine in Österreich gegeben, die finanzielle Probleme hatten. Und zufällig war das dann auch in einer Zeit, wo relativ finanzielle Probleme aufgetreten sind.
Ja, schon, aber bei Tirol war es schon sehr eindeutig, dass sie zu viel Geld ausgaben. Also dass sie viel Geld ausgegeben hatten, dass sie zu dem Zeitpunkt nicht
Sturm, hatten. Sturm, GAK, die Wiener Vereine, das war nie? Ja, komm.
Also bei Sturm und Rapid würde ich es nicht so sehen.
Okay.
Also weil Sturm hat danach die finanziellen Probleme gehabt, aber nicht in dem Zeitpunkt, wo sie Meister geworden sind.
Es kommt immer direkt.
Das naja, aber es ist schon ein Unterschied, finde ich.
Ja, passt.
Also weißt du, ich finde es schon ein Unterschied, ob du in einem Jahr, also ob du in einer gewissen Zeit Geld ausgibst, das du nicht hast, oder ob du dann halt Jahre später schlecht wirtschaftest und gar nicht jetzt bergab, weil der Erfolg nicht mehr da ist. Ich finde, das ist ein Unterschied. Mhm. Also,
nee, ich sehe es nicht so. Ich akzeptiere es, aber ich sehe es nicht so.
Darüber müssen wir mal gesondert reden, aber nicht heute. So, dann gibt es noch einen weiteren Verein, der sich in einem stimmungsgeladenen Derby in Bregenz beim Vorarlberg-Derby mit 1:0 durchgesetzt hat. Und wo jetzt Andreas Herauf auch meint, die Altacher sind weg, Standfest ist glücklich und es ist jetzt wohl nur mehr ein Zweikampf, meint er, zwischen der Lustenau Austria und Blau-Weiß Linz, wo Scheib Lehner nach der ersten Halbzeit davon gesprochen hat, dass das nicht Bundesliga-reif war.
Ja, es wird schon langsam eng für Austria Lustenau und ich bin gespannt, wie sie es machen wollen. Ich habe die Partie nicht gesehen, weil ich eben in Wolfsburg war, aber wenn ich dann lese, 65% Ballbesitz für Altach, ähnlich viele Torschüsse, eine 80%ige Passquote, 115 Ballkontakte von Lukas Guganik, der dann doch Innenverteidiger ist, dann kann man sich schon vorstellen, wie das Spiel abgelaufen ist. Da wird Austria Lustenau mit einem tiefen Block gestanden sein, Altach wird probiert haben, Lösungen zu finden, wenn sie sich schwer getan haben und wenn man sich anschaut, wie das Tor gefallen ist, es war, glaube ich, ein Einwurf.
Ein extrem weiter Einwurf.
Ja, wo dann Balul den Ball erbt am 5er, 10er, weiß ich nicht, und den dann verwertet, den trifft er sehr gut. Ja, im Endeffekt ist Altach auch die Mannschaft, die besseren Spieler hat. Aber in der Partie, wenn das anders kippt und das hat das eine Spiel dann ist das alles ganz eng beisammen und jetzt hat sich Altach richtig viel Luft verschafft. Und für Lustenau bleibt es die weiterhin sehr schwierige Aufgabe, die noch nicht wirklich vorbei ist. Ja, man
5 Punkte haben sie. Rückstand. Ja. Es sind nur 6 Spiele, aber Herauf hat jetzt auch schon davon gesprochen, dass sie schon langsam was einfallen lassen müssen. Also er weiß, glaube ich, schon selber, dass auf ewig wird Herauf Ball halt, wird es nicht Herauf Ball spielen. Irgendwann muss er mehr Risiko gehen.
Du wirst
er weiß
halt ja 3 genau, Punkte brauchen. Also die 3-Punkte-Regel wurde ja eingeführt, damit man eben nicht so viel Herauf Ball spielt. Also dass man auch probiert zu agieren und sagt, ja, der Punkt ist ja okay, weil du hupfst einfach viel weiter, wenn du Spiele gewinnst. Und mit diesen Unentschieden, das ist zwar nett am Anfang zum Stabilisieren und das ziehst okay, du kannst das hinten ein bisschen im Zaum halten, nur irgendwann musst du Partien gewinnen, weil sonst wirst du da nicht wegkommen. Das werden die aber auch wissen, das sagen wir denen jetzt nichts Neues. Ja, es ist eine Partie mit einem ganz wichtigen Spin für die Altacher in diesem Abstiegskampf, ja.
Ich meine, es ist ja nicht so, dass Blau-Weiß Linz jetzt Woche für Woche Feuerwerke abfeuert.
Blau-Weiß Linz hat das erste Mal seit 5 Runden wieder oder seit 4 Runden davor wieder mal ein Tor erzielt. Also,
wollte gerade sagen, also ja. Die sind ja alles andere als auf dem aufsteigenden Ast, haben auch schon seit Ewigkeiten kein Spiel mehr gewonnen, nämlich genau seit November gegen LASK, das war der letzte Sieg. Also läuft auch nicht unbedingt, aber trotzdem, die 5 Punkte, die muss Lustenau halt erstmal machen, weil ich meine, der Herr weiß auch schon ganz genau, was er spielen lässt und warum und ist jetzt mal froh, dass es defensiv funktioniert, aber in der Offensive fehlt dann halt die Qualität. Schauen wir mal.
Aber da muss ich auch sagen, fehlt die Qualität. So schlecht sind die offensiv nicht aufgestellt. Ich meine, Lukas Friedrikas.
Der letzte Woche halt erstmal getroffen hat, seit Juli.
Ja, der war viel verletzt. Und es ist auch schon mal ein Unterschied, ob ich offensiv Fußball spiele oder ob ich einmal in erster Linie die Null halten will. Also, es ist nicht nur Lukas Friedrikas, der herkommt und dann jede Woche gegen 3, 4 alleine die Spieler bezwingen kann, muss. Und ich war ja gegen Blau-Weiß Linz im Stadion. Es ist nicht einfach für... es ist ja ein Grund, warum so viele Unentschieden fallen. Die stehen alle defensiv kompakt, wenig Leute trauen sich aktiv nach vorne mitzugehen, dass man mal über eine Seite überflutet oder mal mit 4, 5 Leuten in den Strafraum reinläuft, das gibt es ja fast nicht. Und wenn ich dann alleine gegen 4, 16er Bälle behaupten muss oder Tore schießen, also ja,
Wobei, man muss ja sagen, für alle, die sich gewundert haben, ja doch, wirklich, es war Qualifikationsgruppe 23-24, 3 Siege in 3 Spielen. Ganz, ganz ungewöhnlich.
Und auch neben Friedrichs, man hat dann Diaby.
Bob Sien hat auch dann in Ansätzen gezeigt.
Mikic war bei Ried in der Bundesliga ein Spieler, der, also das ist schon in Ordnung. Ja.
Sudanovic fehlt natürlich.
Ja, es fehlen bei allen Vereinen irgendwelche Spieler, ja. Es ist leider so.
Aber Lustenau, letztes Jahr war schon viel Sudanovic und Friedrichs.
Lustenau letztes Jahr wahrscheinlich auch personell besser, ja. Und Aufstiegseuphorie und. Man sagt ja, das zweite Jahr ist das Schwierige. Stimmt, aber ja. Also wenn ich jetzt vergleiche den Kader von Blau-Weiß Linz, dann glaube ich noch immer, dass Lustenau eine bessere Mannschaft hat. Aber.
Und unsere Hörer ist da draußen so, ja. Alter, die stanzen den Struber und ihr redet über die Qualifikationsgruppe. Ja, das ist DBLDW, meine Damen und Herren. Aber wir kommen schon dahin. Wir kommen schon.
Reden eh viel zu wenig über das Derby.
Das so ist es. Es ist wirklich ein tolles Spiel.
Das bewegt die Leute. Wir waren ja bei einem schon vor Ort in Altach damals. Das ist
ziemlich genau vor einem Jahr.
Eine ganz tolle Sache, wie das Land Vorarlberg, also Bundesland Vorarlberg beschäftigt und wie die Leute da mitleben. Und das zeigen ja dann auch die Emotionen von den Fans, die Spieler, die Stimmung. Also gehört mehr darüber gesprochen, aber es sind halt doch richtig viele Dinge noch passiert. Ja. So, nächster Punkt.
Blaues Linzbecher heute. Danke fürs Mitnehmen, Fabio.
Den habe ich schon vor einigen Wochen.
Aber wir haben heute erst im Studio entdeckt, bin sehr glücklich. Ja. Linzer Bier. Schöne Fotos.
Trinkst
auch.
Nein,
natürlich.
Geschichten aus dem Linzer Garten.
Ja. Nein, es ist nur Wasser. So, Uno, der Cinel. Uno Cinel tatsächlich. Muss ich dazu sagen, kurze Vorgeschichte. Vormittags, große Aufregung. Zuerst Struber gestanzt. Okay, geil, super Thema. Dann Bo Svensson wird es wahrscheinlich. Überall in den Medien. Was macht Wagner? Bereitet stundenlang großartigste Porträts, Quizzes, alles mögliche zu Bo Svensson vor. Und dann Uno Cinel. Und dann sage ich so, danke, ich gehe jetzt.
Ja, also und jetzt sage ich dir,
Kopfhörer abgenommen für alle, die nicht das Video sehen.
Die nicht Video sehen.
Ja,
genau. Um es in Wagners Worten zu sagen, das finde ich despektierlich. Du kannst nicht sagen, ja, die stanzenden Struber, geil. Also nein, das ist, ich glaube nicht, dass du das sagen würdest, wenn jetzt jemand von seinem Job entlassen wird, da sagst du, geil, das ist zar. Das
ist nein, ich habe jetzt rein natürlich aus meiner Perspektive, des hier podcasteten Menschen. Ich schätze Gerhard Struber sehr. Ich finde ihn unglaublich sympathisch. Ein Kuchler, ein Stierwascher, hat die Krone-Zeitung geschrieben. Bei der Pressekonferenz ist er auch gefallen von einem Journalisten. Jetzt haben wir endlich einen Salzburger. Das ist alles sympathisch, wäre eine sympathische Geschichte. Ist auch ein toller Typ. Wir erinnern uns alle an das wundervolle Restaurantvideo von ihm in England. Das war eines meiner Highlights der letzten
Jahre.
Sehr
sympathisch auch wirklich.
Er ist wirklich ein cooler Typ und ich hätte es ihm auch total gewünscht, dass das funktioniert hätte. Und es tut mir natürlich leid. Es ist immer auch eine schlimme Geschichte, wenn man seinen Job verliert. Es tut mir auch sehr leid und ich wünsche ihm, dass er möglichst bald wieder auf irgendeiner Trainerbank sitzen kann. Wenn man sich so gesamt anschaut, was in der österreichischen Bundesliga passiert, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass er nächstes Jahr auch in der Bundesliga aktiv ist. Es gibt wohl den ein oder anderen Job, der wieder frei wird.
Also das ist ein Thema, was wir sowieso besprechen müssen.
Da kann sich richtig was drehen im Sommer, oder?
Also ich glaube, dass im Sommer richtig viel passieren wird.
Es dreht sich jetzt seit einer Woche ja schon, seit zwei
Jahren. Wir haben aktuell die einzigen zwei Trainer, wo ich mir sicher bin, dass sie nächstes Jahr also noch ihren Job haben, das ist Robert Klaus bei Rapid und Peter Backholt bei Austria Klagenfurt. Und ich glaube, bei allen anderen ist irgendwo, ja, also wenn jemand absteigen sollte, da sind trotzdem für mich noch viele Vereine, wo man nicht genau weiß, ein großes Fragezeichen. Und bei allen anderen, ja, schau mal, also kann ja auch aufgrund von guten Leistungen sein.
Es gibt auch Interessenten, ja genau.
Also machen wir mal anders mal. Aber jetzt den Spielfilm Salzburg noch einmal vielleicht kurz aufzurollen. Ich möchte gar nicht zu weit zurückgehen. Im Sommer, Jaisle sehr spontan, man merkt auch von der Clubführung damals die Statements, die waren alles andere als glücklich, dass er jetzt so kurz vor Saisonstart weggeht, übernimmt Struber.
Ich würde sogar noch eins zurückgehen. Im Herbst 22 stirbt Ide Mateschitz, das darf man auch nicht vergessen. Das sind alles Dinge, die immer zusammenspielen. Das ist alles immer ein Faktor.
Mhm.
Ja, aber nur kurz als Einwurf, weil immer ja, die Chronologie auch schon bitte.
Nein, aber das passt eh.
Ja.
Kommen wir nachher noch dazu. Auf jeden Fall kommt er relativ knapp vor Saisonbeginn hin. Und die Vorbereitung ist schon elementar wichtig für einen Trainer. Nicht nur, um die Spieler kennenzulernen, nicht nur, um eine gewisse um das Gefüge, um eine gewisse Kultur zu schaffen, sondern vor allem um auch die eigenen Ideen, um die eigenen Spielprinzipien einzubringen. Und jetzt sagt man vielleicht, ja, in Salzburg...
Geisler hat ja den ÖFB-Cup noch gemacht, fällt mir gerade auf. Der hat das ÖFB-Cup-Spiel, hat Geisler noch betreut.
Es war ein paar Tage vor...
Ich habe das Gefühl gehabt, dass der... Aber stimmt, der hat sogar ein Pflichtspiel noch gemacht, Geisler.
Der ist in der Woche vor dem Saisonstart gekommen. Und du kannst halt wenig machen und es startet ja dann gleich mit Cup-Quali, also in dem Fall waren sie in der Champions League drin, aber jetzt Schlag auf Schlag jetzt mit den Spielen und du kommst dann jetzt nicht so viel in die Arbeit. Und dann war der Winter eigentlich die erste richtige Phase, wo man arbeiten kann.
Dazwischen kurz noch, ich muss nochmal chronologisch einwerfen, im September 23 schlägt Christoph Freund nicht mehr in Salzburg, sondern auf einmal in München auf. Darf man auch nicht vergessen. Macht die Transferphase noch fertig? Ja, aber trotzdem auch Wechsel, Sie haben Buchner neu.
Stimmt, aber ich bilde mir ein, dass es um diese Phase herum schon bekannt gegeben wurde.
Ich meine nur so, im Gesamten, passiert bei Salzburg. Ich finde, das muss man mitbedenken, wenn man es aufholt.
Und dann im Winter ist es so, dass man jetzt vielleicht auch keine normale Winterperiode hat, weil halt der Afrika-Cup ist. Und dann fehlen bei Salzburg doch die ein oder anderen Schlüsselspieler. Und in weiterer Folge macht es dann für Salzburg umso schwieriger, dass man eigentlich nicht diesen klaren Einserstürmer hat. Man hat keinen 10-Tore-Stürmer. Und ich sage nicht einmal 20-30-Tore-Stürmer, man hat keinen 10-Tore-Stürmer. Und ich glaube, daran ist Gerd Struber in letzter Instanz auch gescheitert, dass er keinen Stürmer hatte, der über die Jahre, oder der über die Spiele hinweg, egal wie er über die läuft, ob gut oder schlecht, dann die Tore macht. Vielleicht einmal auch aus einer Halbchance ein Tor. Oh, aber es gibt es bei Salzburg nicht. Und dann hat man viel rotiert vorne, verschiedenen Spielen die Chance gegeben, weil vielleicht alle 4-5 Wochen auf dem ähnlichen Level sind. Und ich glaube, dass das sicher ein großer Sargnagel war für den Trainerjob im Endeffekt.
Und das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich bin auch der Meinung, dass das sind einfach viele Stürmer, die offensichtlich ungefähr auf einem Niveau sind. Keiner kann sich so richtig abheben. Okay, Konaté hat schon zweistellig getroffen, aber trotzdem ist es keiner, der so über eine längere Phase jetzt einfach der klare Einser- oder Zweierstürmer war. Es hat da eine Phase gegeben, wo Simic zum Beispiel total stark performt hat und gedacht hast, okay, der ist der Stürmer jetzt. Dazwischen habe ich vielleicht gedacht, okay, am Anfang der Frühjahrsaison, dass vielleicht Dagim jetzt tatsächlich sogar noch reinrutscht. Nene Dorgeles, der sicher jetzt am Freitag für mich vom Auftritt her, der am meisten Feuer reingebracht hat, der war auf der Tribüne, weil Fernando wieder fit war. Fernando auch ein Faktor. Der hat halt immer wieder das Thema, dass es im Oberschenkel zwickt und fällt
jetzt
aus.
Das ist trotzdem nochmal ein Punkt. Fernando ist genau um das geht's. Fernando, der sagt, Fernando ist so gut und Fernando ist so... Ja, ich glaube, jeder, der zuschaut, sieht mal, wie schnell er ist und wie schwierig es zum Verteidigen ist, wenn er mit so einer Geschwindigkeit kommt. Nur Fakt ist, wie viele Szenen hat Fernando, wo er auf den Tormann allein zuläuft und das Tor nicht macht? Das ist auch Fakt. Und das ist dann auch Qualität. Oder das ist Qualität, weil die Hauptaufgabe vom Stürmer ist es, Tore zu erzielen. Und das ist bei Salzburg heuer ein Riesenthema. Man darf zu dem Ganzen auch zwei Dinge nicht vergessen, die ganze Optik dann natürlich wesentlich schlechter aussehen lassen, als sie vielleicht in der Realität dann ist. Das eine ist, Salzburg hat im Herbst einmal eine Phase gehabt mit 13 verletzten Spielern zeitgleich. Also das ist schon ein Punkt, wo also außergewöhnlich viele und das war im September, Oktober herum, glaube ich. Also das ist ein bisschen schwierig, weil du hast ja wenn ein Trainerwechsel ist, natürlich eine andere Steuerung und so weiter. Aber Salzburg hat die letzten eineinhalb Jahre immer wieder Themen gehabt. Also ich würde das nicht, vielleicht hat das ein Teil dazu beigetragen, sogar sicher irgendwo, nur 13 Zeit gleich zu haben, ist dann, gerade wenn ich im Sommer gekommen bin, zwei, drei Monate danach, ist, glaube ich, nicht nur Schuld von Herrn Struber. Und das Zweite, und das macht die ganze Optik natürlich auch ganz anders, die haben in Wahrheit in der letzten Minute in der Champions League mit dem Tor, das sie erhalten haben, die Europa League verpasst. Weil wenn die in die Europa League kommen und vielleicht da drin sind, du holst ja dort auch Energie. Und die Spannung bei Spielern, und ich nehme das ganz einfache Beispiel, bei Salzburg sind die Spieler, um den nächsten Schritt in eine Top-4-Liga zu machen. Das ist von 90% der Spieler im Kopf. Hartberg holt die Top 6. Feiert in der Kabine ausgelassen mit Leiberl und so weiter, wir haben es angesprochen. Ja, und was ist denn jetzt passiert in der Meistergruppe? Wir kommen eh noch über die zu reden. Nur eine super Mannschaft, die schönen Fußball spielt, toll, nur da fehlt die Anspannung.
Also das Jürgen Heil-Interview gehört auf Freie Sport. Nein. Hat sich beschwert, dass er nicht bei allen Spielern sieht, dass sie mit letzten Dingen dabei sind, weil sie schon in die Richtung neuer Verein
sind. Ja, es gibt sicher 5-6 Spieler, die schon in Richtung neuer Verein sind, sie haben auch Leihspieler, aber diese Anspannung fehlt. Weil hart, es ist trotzdem, du hast den Zwischenziel erreicht und es fällt was ab. Du bist Woche für Woche unter Druck, weil du weißt, wenn du unten reinkommst, dann spürst du um den Abstieg. Fakt. Und diese Anspannung ist weg. Und ich glaube genauso, dass es bei den Salzburg-Spielern ist.
Das glaubst du?
Die spielen jetzt nicht mehr international, da ist jetzt nichts zum Holen. Europa League ist Europa League. Und Europa League, da spielst du vielleicht gegen Liverpool oder so. Das ist ja noch immer top, top, top. Da ist eine Anspannung da. Und dass es dann Spieler gibt, die sagen, ja, ich österreichische Bundesliga reicht bei mir mit 80% auch, gibt's einfach. Gibt's.
Und
ist nicht professionell, aber gibt's. Und das Ganze im Gesamtkonklusium ist alles schon, wo du sagst, nicht ideal. Und da muss man schon auch sagen, Sturm macht es halt auch sehr gut und Sturm wirkt aktuell reifer und gefestigter als Salzburg.
Aber ich bleibe noch ganz kurz bei Salzburg, weil ich finde, da kann man bei den einen oder anderen Punkt noch was ergänzen. Es ist halt bei Salzburg auch aufgrund dessen, dass es einfach dieses Ziel ist, in einer der Top 4 Ligen zu gehen. Und das wird jetzt, kann man auch sagen, dass es immer wieder schneller ist jetzt auch, dass die Spieler den nächsten Schritt machen. Und das ist ja auch das, was man die ganze Saison schon immer wieder gehört hat. Man weiß, dass bei Pavlovic und bei Solé immer wieder das Thema war, dass sie gerne den weiteren Schritt gegangen wären. Ich glaube, dass da auch mitspielt, dass du wirst einmal Meister bei Salzburg, vielleicht zweimal super, aber irgendwann ist es dann auch so, dass du denkst, okay, war ich schon. Solé hat jetzt 3 Meistertitel zum Beispiel geholt, haben wir letzte Woche schon geredet. Dann gibt es Leute wie Sucic und Keuter, die längst weg wären, hätten sie nicht schwere Verletzungen gehabt. Die wollen eigentlich auch schon den nächsten Schritt gehen. Und ich glaube, dass dafür Salzburg das immer ganz schwierige Gratwanderung ist und die immer schwieriger geworden ist in den letzten Jahren, dass du zum richtigen Zeitpunkt die Leute abgibst und zum richtigen Zeitpunkt den Neuen dazuholst und den Neuen die Chance gibst. Das hat Christoph Freund ganz oft in Interviews gesagt, dass das so wichtig ist, dass es immer wieder Frische reinbraucht. Hat auch Schicker zum Beispiel bei Sturmer genauso gesagt, du brauchst ein bisschen Frische im Kader.
Ja, man sagt ja auch, alle 2 bis 3 Jahre musst du entweder die Mannschaft oder den Trainer wechseln. Bei Salzburg ganz oft beides. Aber die haben, ja, du hast schon vollkommen recht, dass da natürlich das eine Riesenflut an Spielern ist, die den Anspruch stellen zu spielen, und das ist sehr schwierig zu moderieren.
Und 2 Punkte habe ich noch. Wir haben Alexander Schlager, der sowas wie der Harry Kane Österreichs werden könnte, wenn er jetzt nicht Meister wird. Nein, aber Alexander Schlager, der vom LASS kommt, der eigentlich perfekt passt, auch ein Stierwascher, wenn wir wieder mit dem Thema sind, Salzburger, der so ein bisschen vielleicht so die Junusovic-Rolle, wenn man mag, irgendwie einnehmen kann als Österreicher und irgendwie Erfahrung und so weiter. Der jetzt aber dann auch, muss man sagen, im Cup zum Beispiel nicht auf der Höhe war, zumindest bei dem einen nicht unentscheidenden Gegentor, und beim zweiten kann man auch streiten drüber. Und dann hast du eigentlich, habe ich darüber nachgedacht, wer ist denn sonst dieser Führungsspieler, der vorangeht, der so antreibt und der die anderen zusammenputzt. Wer ist es? Amar Dedić eigentlich, auch ein total junger Mann, der hat aber schon 80 Bundesligaspiele und 12 Champions League-Spiele für Salzburg hinter sich gebracht, ist jetzt wieder zurück. Ich glaube, das ist enorm wichtig auch, dass der zurückkommt. Er ist etatmäßiger Kapitän, darf man nicht vergessen. Sicher enorm wichtig für die Mannschaft, dass der wieder zurückkommt. Und im Gesamten, wenn man jetzt diese ganzen Punkte anspricht, ist es trotzdem, auch wenn es sicher auch Kaderbaustellen gibt und da, dort und wie auch immer, wo Gerhard Stuber nichts dafür kann, ist es dann die Position, wo du am ehesten 6 Runden vor Schluss, wo es kurz auf knapp kommt, wo wirklich der Meistertitel in Gefahr ist, ist das natürlich immer dann die Frage der Mentalität und der Frage der Führung und wie es in der Mannschaft ausschaut und was sollst du dann anders machen, außer den Trainer rauszuholen. Meine These war ja, er bekommt das Klagenfurt-Spiel noch, und wenn er Klagenfurt gewinnt, ist alles in Ordnung. Wenn er nur unentschieden spielt oder verliert, ist es vorbei. Und jetzt, wo es passiert ist, denke ich mir aber, ja, natürlich machen sie es früher. Natürlich.
Ja.
Aber weil du gehst ja nicht das Risiko, das Klagenfurt-Spiel wieder Punkte abzugeben. Und die Tendenz zeigt nach unten. Und was wir nach außen mitkriegen, ist das eine, was intern passiert, was intern los ist, wie die Stimmung intern ist, sicher noch einmal ganz anders.
Ja. Salzburg hat auch die vergangenen Jahre am 26. Spieltag in der Meistergruppe immer weniger Punkte gehabt. Das waren 2021, 22 noch 39 Punkte, da waren wir 12 Punkte vor Sturm. Letztes Jahr waren wir mit 35 Punkten 5 Punkte vor Sturm, und jetzt steht man halt Punkte gleich da. Das heißt, diese Drucksituation, Salzburg ist noch immer Tabellenführer, aber man merkt ja auch, dass man mit der Situation so unzufrieden ist, dass man jetzt wirklich...
Warte mal, Sie haben weniger Punkte?
Sie haben immer weniger Punkte
gehabt als heuer?
Nein, sie haben mehr Punkte gehabt.
Ach so, ja, okay, denke ich mir. Ja, ja, alles klar.
Sie haben aber jetzt weniger Punkte.
Ja, ja, alles klar.
Und sie merken halt, dass auch Sturm mehr Punkte hat als die Jahre zuvor. So, und dann treffen sich zwei irgendwann in der Mitte. Und jetzt möchte man halt mit aller Kraft natürlich das irgendwie noch über die Bühne bringen, dass man Meister wird. Und das wird schwer, ja. Das wird schwer. Und ich zum Thema Führungspersönlichkeiten... Ich glaube, Salzburg hat schon Führungspersönlichkeiten drin. Ich glaube, Mats Bitztrup ist ein absoluter Leader. Ich glaube auch, dass er Pavlovic sowas sein kann. Ja, Dedić, Andi Ulmer ist noch immer da. Das darf man nicht vergessen. Also, diese Spieler gibt es schon. was irgendwo dann aber vielleicht anders ist als zu den letzten Jahren. Früher hatte man vielleicht 2, 3 Spieler, die, das heißt mal, schwierigere Charaktere sind. Und ich glaube, da hat man auf alle Fälle mehr aktuell. Und wenn es dann nicht läuft und wenn dann jeder mit dem Kopf woanders ist, das sind sicher Themen, die man dann in letzter Instanz gerade in so einer Situation ansprechen muss.
Ich meine, jetzt haben wir die Baustellen aufgemacht oder zeigt, wo die Schrauben vielleicht über locker sitzen. Was wir noch nicht angesprochen haben, ist eigentlich das Spiel, das im Endeffekt dann dazu geführt hat. Das Spiel am Freitag in Linz gegen einen absolut angeschlagenen LASK.
Stimme ich nicht zu.
Ich habe ja nichts gesagt dazu. Also,
okay. Nein, ich meine damit, dass alle, oder die Partie, die verantwortlich dafür ist, wo man jetzt gerade ist, von allen Seiten, wo Sturm aktuell ist, wo Salzburg ist, war ganz klar das Cup-Spiel in Salzburg. Weil das hat, finde ich, mit der Mentalität von zwei Vereinen beiden eigentlich eine 180-Grad-Drehung gemacht.
Ja, bin ich bei dir. Sturm, das war der Turnaround. Eigentlich schon
fast tot und ist jetzt auf einer Erfolgswelle mit Selbstvertrauen unfassbar. Und Salzburg war eigentlich schon durch und hat gefühlt in der Partie alles verloren wieder. Cup und Liga im Endeffekt. Er hat seinen Spin gemacht und dann kommt die Last-Partie, die natürlich...
Genau, und vor allem 4 Gegentore, ja, das macht alles. Absolut, und sicher, ein bisschen zu lässig rein, wie auch immer, aber trotzdem 4 Gegentore und auf einmal das Gefühl haben, wir haben es nicht in der Hand, wir können nicht wieder zurückkehren, wir können nicht immer im entscheidenden Moment da sein, auch gegen Sturm. Und trotzdem, was ich sagen wollte, war am Freitag, das Spiel, wenn du das anschaust, die ersten Minuten, okay, das war in Ordnung, wenn sie da in Führung gehen, dann wird das laufen. Aber dann die Elfmetersituation und auf einmal ist der LASK da und dann muss ich sagen, also man weiß, ich bin Sturmfan und das ist ja natürlich für mich toll und auch im Sinne der österreichischen Bundesliga toll, dass es vielleicht mal einen neuen Meister gibt und wie auch immer. Aber das, was du dann von Salzburg gesehen hast, war halt trotzdem einfach total enttäuschend. Also wie wenig in diesen dann 85 Minuten, 90 Minuten in Linz von Salzburg kommen ist, war irre. Es war Einwechslung Traumtor von Nene zum Anschluss. Das war der dann zeigt hat, Gamer, auf geht's und wie auch immer. Aber sonst waren ein paar Minuten war Salzburg da. Und ich glaube, wenn sie das 3-2 machen, war große Chance, super Parade von Laval wieder von Nene. Wenn sie das 3-2 machen, glaube ich, dass sie das noch gewinnen können oder unentschieden spielen. Aber bis auf diese paar Minuten da am Ende war das absolut enttäuschend für das, was Salzburg für eine Mannschaft hat. Es ist dann eh gesprochen worden, auch von Stöger auf Sky. Und Schlager hat selber gesagt auf Sky, dass diese Tugenden gefehlt haben mit Kämpfen, Kratzen und wie auch immer. Das hat Struber auch schon in den letzten Spielen gesagt. Und das ist aber schon extrem verwunderlich. Da spielt alles rein, was wir vorher besprochen haben. Spielt alles rein. Und trotzdem darf das halt eigentlich nicht sein. Und es war einfach eine Mentalitäts- Einstellungsbankrotterklärung am Freitag in Linz.
Ja, ich habe die Partie nicht gesehen, weil ich habe mich für die Partie Kapfenberg-Stripfinger entschieden.
Ja, richtig.
War vielleicht rückblickend
muss
ein bisschen
auch
ein
jemand
Fehler
machen. Ja, ist in Ordnung.
Aber ja, ich habe das von sehr vielen Seiten so gehört und ich habe mir natürlich auch die Interviews angehört und du hast ja schon diese, ich glaube auch, dass das Problem ist, diese unter Anführungsstrichen Ratlosigkeit danach gesehen. Ja. Also wie bringt man jetzt die Jungs dazu, dass die wieder rennen, beißen, kratzen? Ja? Und ich glaube, das war auch dann der ausschlaggebende Grund, dass man als FC Red Bull Salzburg sich hinstellt und sagt, wir müssen jetzt die Reißleine ziehen und den Trainer wechseln. Ja. Und ob das dann besser ist oder nicht, laut Ihnen bei der Pressekonferenz ist man jetzt mit Ono Cinel mit dem Trainer dabei, wo sie die größte Hoffnung drin setzen, dass das alles klappt. Aber das ist schon eine besondere Situation. Also Salzburg hat schon lange keinen Trainer mehr entlassen. Salzburg hat schon gar nicht... Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass Salzburg in einem Saisonfinish einen Trainer entlassen hat seit in den letzten Jahren. Also ganz neue Situation. Und es ist ja auch so kommuniziert, dass Ono Cinel definitiv nach diesen 6 Spielen, nach den verbleibenden, wieder zurückgeht und FC Liefering-Trainer sein wird. Beziehungsweise mit Österreich DM macht, weil er ist ja auch Co-Trainer von Ralf Rangnick und dann eben FC Liefering wieder übernimmt. Dass der die Mannschaft kennt, ist klar. Einerseits hat er einige Spieler beim Nationalteam. Andererseits trainiert der Liefering und Salzburg in der Länderspielpause oft zusammen. Das heißt, da sind die Mechanismen jetzt, die Art und Weise und Prinzipien sind ja im Großen gleich. Aber ich glaube, jetzt geht es auch gar nicht so viel um Prinzipien, jetzt geht es auch gleich gar nicht so viel um, es geht schon um Inhalt, aber ich würde es nicht überbewerten, sondern es geht, glaube ich, jetzt primär, wie schaffe ich es, dass jeder den Ernst der Lage erkennt. Weil da sind wir uns, glaube ich, schon einig, dass Salzburg rein von den Spielern die beste Mannschaft hätte. Und die Frage ist nur, sind sie da noch eine Mannschaft oder sind sie Einzelkrieger? Und als Einzelkrieger werden sie diese Saison keine Chance haben gegen eine Mannschaft Sturm.
Unentschieden, nur ganz kurz, ich habe es nur ein bisschen was zusammengesucht, ist 22 mit der U17 von Schalke 04 deutscher Meister geworden, hat dann auch die Westdeutsche Meisterschaft gewonnen und später im Halbfinale hat dann eigentlich bei Schalke wollten sie ihn halten. Hätte dann auch schon bei Fürth Cheftrainer werden können, stand da angeblich ganz oben auf der Kandidatenliste und gilt so ein bisschen, also der ist schon ein richtiges Trainertalent, also das weiß man in Deutschland auch, ist da schon ein bisschen gehypt worden. Großer Förderer von ihm, ja, Ralf Rangnick ist dort Assistent, war ja auch immer wieder das Thema, ist das in Ordnung, kann der Assistent sein und gleichzeitig Lieferingschefcoach, und dann war immer so, ja, geht sich aus, weil ist er in Ordnung, in den Länderspielpausen sind eh keine Spiele. Rangnick hält auf jeden Fall sehr viel von ihm und ist dann schon zu Schalke-Zeiten ÖFB-Assistent geworden und dann eben neuer Liefering-Cheftrainer. Da waren wir ja dann auch nicht so zufrieden mit Ingulic nach der letzten Saison. Ist jetzt mit Liefering auch gut unterwegs, hat gerade den GAK geschlagen am Wochenende. Ist die beste Frühjahrsmannschaft, also die haben sich richtig erfangen, weil Liefering war gerade Anfang der Saison jetzt auch nicht so stabil.
Heuer war es ein bisschen extremer, aber es ist in der Regel so, dass Liefering am Anfang ein bisschen braucht und im Frühjahr dann meistens sehr stabil ist, aber ja.
Ja. Und was bei dieser Pressekonferenz auch, was mir nicht so bewusst war, aber was total Sinn ergibt bei den ganzen Länderspielabstellungen, die sowohl bei Salzburg als auch beim Kooperationsverein FC Liefering gibt, dass die gemeinsame Trainingseinheiten haben in den Länderspielpausen. Also die kennen sich natürlich auch, ist daher eine nachvollziehbare Lösung und trotzdem mehr Input neuer von bisschen außen, als wenn du jetzt nur der Anführungszeichen Hauser oder wie auch immer zum Cheftrainer machst für die letzten Spiele. Was ich mich frage ist, also und gilt als Verfechter auch von sehr hoch verteidigen und schön spielen und wie auch immer, das war jetzt nicht unüblich, klar, kann man sich ungefähr vorstellen. Was ich mich frage, das wäre jetzt schon eigentlich so eine Situation, wenn sowas passiert, dass dann vielleicht der ein oder andere Liefering eine Chance bekommt. Das wäre doch so ein Kooperationsspieler. Siehst du da jemanden?
Ja, Dagim ist sicher der Spieler, der aktuell noch ein bisschen auf der Strecke ist, der hängt irgendwo dazwischen. Ich glaube, sonst hat Salzburg eine sehr gute, ausgewogene Mannschaft, wo jetzt nicht unbedingt die Lieferungsspieler hochgezogen werden. Entscheidend wird sein, es sind jetzt 6 verbleibende Spiele, und entscheidend wird sein, dass man jetzt beim ersten Spiel gegen Klagenfurt eine Startelf findet, die performt. Und an dieser Startelf dann festhält bis zum Schluss. Weil diese.
Das war das, was Struwe nicht macht, die letzten Runden, oder?
Das war genau das Thema, ich sehe bei Salzburg. Und nimm eine erfolgreiche Mannschaft her, da gibt es 13 Spieler, die spielen, plus 2, 3 die Regel. Also du hast 11 Spieler, die spielen, wovon 1, 2 vielleicht hin und wieder ausgetauscht werden, aber da steht der Stamm. Und bei Salzburg, da ist jede Woche. Es ist sicher nicht leicht, auch mit den Verletzungen und, aber es hat sich einfach keine klare erste Formation gefunden. Man hat dann aber noch mit der Dreierkette probiert zu agieren. Auch da hat man das Konzept wieder verworfen. Sie haben wieder mehr Struktur jetzt in ihrem Spiel mit der Raute. Aber wenn ich an das glaube, dann muss ich das auch durchziehen.
Er spricht halt auch nicht für einen Cheftrainer, der eine Verantwortung ist, wenn er aus der Vorbereitung, aus seiner ersten langen, auch wenn er die Sommervorbereitung nicht gehabt hat, mit dieser Dreierkette rauskommt.
Das war schon klar kommuniziert, dass das eine weitere Option ist. Ja. Aber du hast schon recht, dass man dann irgendwo die Klarheit vermissen lassen hat.
Ja. Würde ich schon so sehen. Wird auf jeden Fall interessant. Pressekonferenz kann man sich anschauen. War kurz und nicht sehr ergiebig. Wäre dort gern gesessen und hätte gern das ein oder andere nachgefragt. Ich sage es ganz offen. Aber alles in Ordnung. Was ich auch immer sehr interessant finde, Side-Note nur, es ist halt so lächerlich. Ich meine, ich weiß eh, dass man das offiziell versucht aufrechtzuerhalten, dieses FC Liefering Salzburg-Konstrukt, aber es ist einfach so lächerlich, wenn das so getan wird, als wären das andere Vereine. Ich meine, dann sagt es halt einfach, dass der Beichler bei Liefering stattdessen einspringt und dass der EU18, und die Youth League-Mannschaft gibt es auch noch, wo Zinel auch drin hat. Weißt, es ist so offensichtlich und es wird dann, als ob es nicht eh jeder wissen würde. Egal. Das ärgert mich immer ein bisschen, weil die meisten Menschen, die sich dafür interessieren, doch auch bis 3 zählen können. Aber soll so sein. Und genau, Daniel Beichler, eben nur zu Informationszwecken, der übernimmt jetzt interimistisch, der ist der U18-Trainer bei Salzburg, und der übernimmt jetzt bei Liefering interimistisch und dann geht er wieder zurück. Genau. Nur Kooperationsverein, haben nichts miteinander zu tun.
Ja, schon ist Ja. Die Akademie Salzburg, glaube ich, auch wurscht.
Ja, auch immer. Ja, alles gut. So ist das. Und gleichzeitig aber jetzt natürlich ganz kurz angesprochen noch, weil du warst auch in Hartberg, wo Sturm aufschließen konnte mit einem 3:1 Erfolg auf die Salzburger. Es war ja die Entscheidung gegen Struber fiel ja laut Pressekonferenz um 19 Uhr. Alle, die jetzt auch bis 13 können sich auch ausrechnen, dass das Spiel von Sturm gegen Hartberg da vorbei war. Also das wird wohl auch nicht ganz unbeträchtlich dafür gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, wenn sie 3 Punkte gehalten hätten, weil Hartberg gewonnen hätte, dass Struber heute noch Trainer wäre.
Glaube ich nicht.
Glaubst du nicht? Glaubst du, das ist unabhängig? Wirklich?
Also ich glaube nicht, dass Salzburg die Trainerentscheidung abhängig macht davon, wie Sturm spielt.
Glaubst du, dass es noch einen Push gibt? Glaubst du nicht, dass es noch einen Push gibt, wenn du denkst, oh, jetzt haben wir gleich 4 Punkte? Ist nicht der Unterschied, wenn du 3 vorn bist? Nein, ist nur Mutmaßung. Also
ich glaube, dass sie das Spiel angeschaut haben und die werden sich auch Gedanken gemacht haben. Wie auch immer, ich
bin ja nicht dabei. Ist ja völlig
verfehlt. Ich glaube absolut nicht, dass Salzburg eine Trainerentscheidung abhängig von einem anderen Verein in der Liga macht. Also das glaube ich nicht, weil Salzburg hat nicht
den Trainer entlassen. Indirekt schon ein bisschen, weil Sturm halt näher dran ist, als wenn Sturm 7 Punkte hinten wäre.
Wenn Sturm 12 Punkte hinten wäre, vielleicht hätte man dann das zu Saisonschluss gemacht, aber Salzburg trifft grundsätzlich Entscheidungen aus dem eigenen
natürlich.
Empfinden heraus, wie man die Sache bei der eigenen Mannschaft sieht. So, hätten die da verloren, hätte sich nichts dran geändert, dass man am Freitag eigentlich vom LASK, ich habe es nicht gesehen, aber zumindest 13 besiegt wurde. Und ja, Sturm, Mannschaft mit Selbstvertrauen, Mannschaft mit, die ihre erste Elf hat. Ja, da ist offensiv vielleicht ein oder einmal der Spieler, der fehlt, aber grundsätzlich weiß man bei Sturm, wer da in der ersten Elf steht und wer da spielt. Und diese Mannschaft hat extrem stabil gewirkt, sicher, klar in allem, was sie gemacht haben und haben dann auch das 1:0 verdient geschossen. Und zwar ab 10 Minuten, kurz danach, 10., 11. Minute, hat dann Hartberg begonnen, eigentlich die Kontrolle zu übernehmen und man musste schon wild respektieren. Hartberg, die wahrscheinlich eines der kleinsten Budgets der Liga haben, spielen da gegen Sturm, die klare Nummer 2 in Österreich, die richtig gut drauf sind, die am Weg da sind, dass sie vielleicht sogar Meister werden. Und dann kommt Hartberg und spielt über eine halbe Stunde richtig guten Fußball, kontrolliert die Partie, kommt zu 1-2 Torschancen auch. Also ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die Sturm über so einen langen Zeitraum kontrolliert hat. Und kontrolliert meine ich nicht, sie haben nichts zugelassen, sondern Hartberg hat den Ball gehabt und hat geschaut, was passiert und Sturm hat keinen Zugriff gehabt. Und das Einzige, was man kritisieren kann, es waren jetzt dann wenig zwingende Torschancen da, aber es war doch die eine oder andere da und es waren dann Kleinigkeiten, wo es gefehlt hat, wo Max Entrup, wenn er einmal durchgeht, vielleicht das Tor macht. Oder wenn er einen Ticken schneller abschließt in der einen Aktion, wo Affengruber noch reinkrätscht. Aber im Endeffekt war das, finde ich persönlich, eine sehr, sehr gute Halbzeit von Hartberg. Mamadou Sangaré war mitunter vielleicht sogar der beste Spieler in der ersten Halbzeit. Also jede Aktion nach vorne, fußballerisch, der findet immer Lösungen. Also was der für einen Schritt gemacht hat, sensationell. Das spricht auch für die ganze Hartberger Mannschaft und das spricht in letzter Instanz auch für den Trainer, der einfach Spieler stetig besser macht, weiterentwickelt. Hartberg spielt als einzige Mannschaft, kann man sagen, ein bisschen einen anderen Fußball als der Rest der Liga. Also Riesenkompliment, auch wenn man jetzt wieder verloren hat und nicht so gut spielt, aber wenn man sich anschaut, wo Hartberg herkommt, was die für Möglichkeiten haben und was die daraus machen, größten Respekt. Sturm ist halt eine Mannschaft, wo gerade alles läuft.
Aber Zache bei Tiger, richtig Qualität Hass, oder? Hat.
Und auch, ja, der Elfmeter war dann...
Also ich meine, die Temperaturen waren... Also war Zache bei Tiger, ja, für die Spieler, weil sehr...
Über 30 Grad.
Für April, ja. Sehr hohe aber, Temperaturen.
Ja, und Hartberg ist dann nochmal rangekommen. Dann mit dem 2:1. Dann hat man sich schon gedacht, jetzt könnte vielleicht noch eine Aktion passieren. Vilafau und Kovacevic eingewechselt worden. 2 junge Spieler. Ja, und dann... Anfang Nachspielzeit Stankovic mit dem Kopfballtor, dann war das natürlich gegessen.
Aber so richtig Sorgen hat man sich nicht gemacht, dass Hartberg das Spiel gewinnt.
Das war für mich nur nach dem 2:1 jetzt mal kurz im Moment, ja, wo man sich gedacht hat, okay. Und auch in der ersten Halbzeit, finde ich. Aber man hat schon gewusst, wenn Sturm 1:0 führt, wird es nicht unbedingt leichter. Und ja, es war dann unterm Strich ein verdienter Sieg. Und wie ich finde, vor allem in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Fußballspiel zum Anschauen, gute Intensität im Spiel, richtig, richtig schöne Aktionen. Also da war im Gesamten, finde ich, vom Fußballerischen her ja, war das einfach sehr cool, objektiv zu betrachten und zwei Trainer, die eine ganz klare Idee haben und die auch verfolgt haben.
Die Frage wird jetzt natürlich auch sein, ob Ono Cinel auch zu ähnlichen Waffen greift wie Christian Ilzer, der ja bekannt gegeben hat in einem Interview gestern, ich habe es auf sport.fr.de gelesen, dass er das Mindset der Mannschaft verändern wollte und das Buch Dschungelkind hat ihm dabei geholfen. Da spricht die Hauptdarstellerin, Zitat, von einer NATO-Erfahrung, die sie bei einem Tsunami erlebt hat. Ich habe den Jungs erzählt, wie intensiv der Todeskampf war. Der entscheidende Punkt im Buch sei, für wen oder was man kämpfe. Christian ist ja immer mit dem ein oder anderen interessanten Detail, wie er jetzt die Mannschaft wieder aufgerichtet hat und fokussiert hat.
Hat funktioniert.
Offensichtlich, ja. Also ist total spannend.
Hat jeder seine Methodiken,
Heiko Vogel hat beim Cup-Sieg 2018 von Sturm gegen Salzburg in der Kabine Winston Churchill zitiert, das kann ich mich auch erinnern, das habe ich damals in der Mixzone fand. Das war ja auch eine sehr überraschende Geschichte damals, weil das war das Marco Rose Salzburg, wenn man sich erinnert, das Sturm in einem Spiel besiegen konnte nach Verlängerung. Ja, ist auf jeden Fall jetzt schon richtig, richtig
geil. Die Geschichten sind immer cool, wenn es funktioniert, muss man nur sagen.
Die Gegner kommen ja nur raus, wenn es funktioniert. Ja. Dann ist sonst nicht spannend. Aber es ist auf jeden Fall eine richtig, richtig spannende Situation. Es ist letztes Jahr gefühlt viel mehr hochgeschrieben worden, der Meisterkampf in Österreich. Heuer ist er gefühlt aber viel mehr da, wobei man dazu sagen muss, nach der Partie in Graz von Sturm gegen Salzburg hat man gesagt, das ist gegessen wieder. Jetzt schaut es wieder total spannend aus. Ich weiß es nicht. Mein Gefühl sagt mir eher, dass ich bin erstmal so weit, dass ich sage, es ist möglich aus Sturmsicht, weil einfach jetzt eine Flow-Situation entstehen kann. Es sind jetzt Spiele Schlag auf Schlag, Rapid, Salzburg, Rapid mit Cupfinale. Und jetzt könnte ein Flow entstehen. 6 Spiele sind 6 Spiele. Normalerweise gewinnt Sturm auch nicht 6 Spiele im Stück. Aber trotzdem, es ist jetzt eine Flow-Situation da und es ist ein Unsicherheitsfaktor da mit dem Trainerwechsel, wo man nicht weiß, bringt es den Turnaround bei Salzburg oder ist Cinel dann vielleicht, bringt es genau das Gegenteil, weil es eben nicht funktioniert, weil Erfahrung fehlt und weil er die Mannschaft auch nicht so erreichen kann. Es ist auf jeden Fall spannend. Aber trotzdem Vorsicht, es kann sein, dass in 2 Wochen wieder alles völlig langweilig ist.
Ich kann dich nur beruhigen, es ist vollkommen egal, was du sagst, es wird nichts.
Wir nehmen trotzdem auf.
Es wird nichts beeinflussen, meine ich.
Ach so, wirklich nicht?
Ah,
okay, Gott sei Dank.
Ja, ist mir immer wichtig, weil.
Ach so.
Ja.
Also ich bin nicht verantwortlich. Ja, ach so. Nicht.
Ja, war ein spannender Spieltag unterm Strich.
Die Hälfte der Einsendungen der Fragen für das halbe Auge, das jetzt dann folgt, möchte ich nur voranstellen, haben wir leider wieder löschen müssen oder können wir nicht nehmen, weil es ging immer darum, ob Gerhard Struber noch tragbar ist.
Ja, war die eine oder andere, gell?
Das stimmt, ja. Ja. In verschiedenen Variationen, aber es war durchaus vorhanden.
So, dann gehen wir da weiter.
Das halbe Auge. 2 Fragen und 2 Antworten.
Bla 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 bla.
Ja, wir haben wieder eine Sprachnachricht erhalten vom Andreas Berger und die ist via Instagram gekommen. Ich werde jetzt übers Mikro so einspielen.
Bitte.
Ja, hallo. Meine Frage geht vor allem an den Fabio. Falls ich mich richtig erinnere, hat er den Verein vom Verteilerkreis, der jetzt im unteren Playoff 3 Unentschieden geschafft hat, als heißeste Start-up der Liga beschrieben oder so ähnlich. Meine Frage ist, ob er das weiterhin so sieht. Danke und macht weiter so cool weiter mit eurem tollen Podcast.
Ja, vielen Dank an Andreas für die nette Frage und auch die netten Worte hinten nach. Dann beantworte ich das. Ja, die Austria, was habe ich damals so gesagt, wirkt so wie eines der coolsten Startups überhaupt. Und man muss sagen, bei der Austria wirkt sie noch immer so. Da ist so Euphorie da, da sind Mitgliederzahlen steigen, Ticketverkäufe steigen, man hat eigentlich einen sehr guten Zuschauerschnitt. Also sehr viel Aufbruchstimmung und das wollte ich damit auch sagen. Ich meine, ich habe das ja auch gesagt nach der 3:0-Niederlage im Derby, wo sportlich alles andere als rosige Zeiten gerade sind. Nur die Austria hat die Lizenz erhalten, die Austria hat irgendwo es geschafft, ein Wir-Gefühl zu implementieren. Und ja, es ist nicht bei Startups oft so, dass die wirtschaftlich nicht gut funktionieren am Anfang und also die Resultate nicht so passen. Also ja, das ist bei der Austria sicher der Faktor, dass einfach Haris Tabakovic fehlt. Dort fehlt auch der Stürmer vorne. Es war in der Partie gegen Wärtsi auch wieder ersichtlich, dass man zu viele Chancen benötigt.
Dragos war auch noch nicht auf der Bank, muss man sagen. Ja. Da war ja vor kurzem die Diskussion oder waren Gespräche mit ihm auch zu sehen im Club TV und in den
getroffen
Medien.
Hat wieder Andi Gruber, das ist der gefühlt, muss man eh die Frage stellen,
wer
soll sonst ein Tor schießen außer ihm? Das ist die berechtigte Frage, die man stellen darf. Ja, deswegen.
Übrigens, weil du Haris Tabakovic gesehen hast, für alle, die es gesagt hast, für alle, die es nicht dauerhaft verfolgen, der hat in den letzten 4 Spielen jedes Mal getroffen für die Hertha in der zweiten deutschen Bundesliga und hat nach 2 Doppelpacks jeweils ein Tor erzielt. Auch gute Serie in dieser Zeit, in den letzten 4 Spielen 3 Siege und ein Unentschieden für die Hertha. Die Hertha spielt anscheinend lustigen Fußball, die schießt nicht mehr viele Tore. Jedenfalls hat Haris Tabakovic heuer in 27 Spielen von 28 möglichen in der zweiten deutschen Bundesliga 19 Treffer erzielt und 4 Vorlagen. Also ja, der würde der Austria sehr gut tun.
Mit Tabakovic wäre die Austria vermutlich in die Meistergruppe gekommen. Ist aber alles nur Theorie. Dann würden wir jetzt auch anders drüber reden.
Aktuell. Jeder braucht so seine Bosnier, gell?
Ja. Ist der Bosnier?
Ja, jetzt spielt er halt für Bosnien.
Ah, okay. Ja, deswegen.
Gebürtiger.
Das ist mein Take dazu. Ja, dann eine Frage für den Peter ist nicht auch gekommen. Nämlich, was darf sich Struber mit Salzburg alles erlauben, eher als Trainer abgelöst wird?
Achso, ich habe gedacht, die streichen wir alle.
Das wäre ein Spaß, ja. So. Ich muss nachschauen. Wir haben noch gar keine ausgewählt, glaube ich, gell? Die zweite. Oder hast du eine ausgewählt? Natürlich nicht, gell?
Also ich hätte eben, ich meine, ihm eben so gut vorbereitet auf die These und hätte ihm gesagt, ja, gegen Klagenfurt kriegt er noch eine Chance, aber wenn er Punkte abgibt, dann wird er ein neuer Trainer kommen. Ich war übrigens der Meinung, ich hätte Jesse Mentalität Marsch geholt als Meistermacher. Den hätte ich mal für 6 Spiele lang, hätte ich gesagt, Jesse, komm, schöne Ansprachen, los geht's. Mehr brauchen wir nicht.
Du sagst 1, 2, 3 oder 4. Weil die anderen sind, glaube ich, alles. Ne? Ich sage 1, 2, 3 oder 4.
3.
Okay. Jetzt ist wieder alles drinnen. Sturm wird Meister? Fragezeichen. Von Mo86. Ja, du hast ausgewählt.
Ja, ich sage, ja, Sturm wird Meister und Rapid wird Cupsieger.
Okay. Das ist deine Theorie. Ja, dann war das Auge diesmal. So. Schickt uns wieder Fragen, gerne auch
per Sprachnachricht. Das war total verrückt, was ich gerade gesagt habe.
Ja, warum?
Nein, weiß ich nicht. Okay. Es ist so, gerade mein Gefühl.
So.
Was sagst denn du eigentlich? Wer wird Meister? Stand heute. Mitte April.
Nach Morakel.
Glaube ich auch.
Nach Morakel.
Das DBLDW Orakel.
Zusammengespielt mit Mario Sara, Adam Letwon und Frank Posch.
Wer ist Frank
Posch? Thomas Waldauch.
Thomas Waldauch, hast du gesagt?
Kruse. Mit Kamil Kuzera.
Das war Schalker.
Und Rene Soller. Aber auch zusammengespielt mit Bozo Kovacevic. Und Sascha Müller. Zusammengespielt mit Markus Kiesenebner und Thomas Hengen. Aber natürlich auch gemeinsam gespielt mit Freddy Bobic, habe ich schon gesagt, gell? Und Umberto Romano.
Ja, Alter, wer ist denn das?
Mit Stefan Meissner. Mario Bolter. Aber auch mit Markus Wanner und Urs Fischer. Mit Thomas Mandl und Kasimir Balakow. Mit Richard Kitzbichler und Patrick Winkler.
Ja, Sipschenschik ist es wohl nicht.
Zusammengespielt mit Zoran Barisic und Josef Schickelgruber.
Radoslav Gilewitz.
Ja, sehr gut, bitte. Ja, ist gut gewesen. Radoslav Gilewitz.
Warum? Ich meine, der hat gespielt 2001 mit dem Zoki Barisic gemeinsam.
Was passt denn nicht? 4-mal österreichischer Meister, 3-mal im FC Tirol, 1-mal mit der Wiener Austria. 2-mal österreichischer Cupsieger, 1-mal deutscher Pokalsieger, 1-mal Torschützenkönig mit 22 Toren, das wird heuer wohl niemand schaffen. Und einmal Fußballer des Jahres in Österreich im Jahr 2000.
Ah, das ist ja schon 52. Ja? Das wäre also, so ein Stürmer dieser Kategorie bräuchte Red Bull Salzburg, dann hätten sie jetzt den Stupsi, den hätten sie nicht raushauen müssen.
Ja, aktuell ist er Sportkoordinator beim polnischen Fußballverband.
Schön.
So ist das. Hast du gut gelöst. Danke. Gratuliere.
Gelben Flow. Komm, machen wir Werbung.
Und jetzt Werbung, damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss.
Admiral-Bundesliga.at/Sixpack holt euch die Million, ist auch heute wieder das Stichwort. Letztes Mal habe ich ja, also in deiner Abwesenheit, war es ja tatsächlich grandios von mir, 2 Spiele erraten. Deswegen habe ich einen 10€ Wettgutschein bekommen. Man bekommt auch Wettgutscheine, wenn man nicht alles errät. Und es ist noch besser, wenn es eine Tendenzrunde gibt, wie jetzt aktuell. Tendenzrunde heißt zusätzlich 75€ Wettguthaben. Ich erkläre das kurz. Richtig tippen wird diesmal doppelt belohnt, wenn du alle 6 Tendenzen, also Sieg, Unentschieden oder Niederlage, der Admiral-Bundesliga-Spiele in dieser Runde korrekt tippst, erhältst du zusätzlich 75€. Wettguthaben, also das ist dann quasi der Sixpack des kleinen Mannes, wenn man nur die Tendenz errät und nicht
der
alles.
Der Qualigruppen-Sixpack.
Genau. Letztes Mal übrigens auch immerhin ein Spiel richtig, gar nicht so schlecht, erraten wurde der Sturmsieg mit 3:1. Das wurde erraten und sonst nicht so viel. Du darfst heute tippen, lieber Fabio.
Juhu.
Man kann natürlich auch auf den Meister tippen, auf Admiral, das geht natürlich auch. Mhm. Was hast du jetzt gesagt, wer Meister wird?
Noch gar nichts.
Ah, noch gar nichts, okay, gut.
Ich finde, das ist sehr schwierig zu sagen. Aktuell stimmt die Tendenz bei Sturm, es sind noch zu viele Spiele, dass man es jetzt sagen
kann. Ja, ich weiß, es ist schwierig. Ich fühl mich
aber ich kann so sagen, nach dieser Sturm-Salzburg-Partie war ich mir ziemlich sicher, dass Salzburg das wieder machen wird. Jetzt ist es extremst offen. Ja.
Was hast du für ein Pokalfinale-Gefühl?
Ich tue mir mit Rapid so grundsätzlich, die holen so viele Resultate eigentlich raus und das irgendwo wirkt da alles sehr positiv und gut, aber ich tue mir da so schwer mit der Art und Weise, wie sie spielen. Ich erkenne da jetzt nicht so den extrem attraktiven Fußball, also es wird vertikaler gespielt, das ist ein bisschen schnörkelloser, es ist defensiv ein bisschen kompakter, strukturierter, aber ich erkenne jetzt nichts mehr. Wie wird wahrscheinlich sehr viel darauf ankommen, wer dann auch wirklich fit ist bei Rapid. Ich glaube, wenn alle Spieler da sind, vielleicht auch Zvetkovic mit der Qualität, die er vor seiner Verletzung hatte.
Der sagt, er will wieder, 7 Monate ist der Kreuzbandriss her, er trainiert mit der Mannschaft.
Dann glaube ich, dass Rapid das auf alle Fälle schaffen kann, aber wenn bei Rapid 2-3 Schlüsselspieler fehlen, dann sehe ich da nicht wirklich die Option.
Also wenn die Innenverteidigung Solbauer Hoffmann heißt, so wie gestern gegen Klagenfurt im weiten Teil der zweiten Halbzeit, dann ist Sturm größerer Favorit.
Wir können uns auch erinnern, ja, na, Sturm ist so oder so größerer Favorit. Oder ist Favorit. In
der Partie. Noch mehr Favorit, meine ich so.
Ja, aber wir können uns erinnern, Sturm Graz Rapid, wo Kongolo und Hoffmann die Innenverteidigung gebildet haben, hat man auch einen Punkt geholt. Also, ja.
Ja, deswegen passt jetzt aber auch ganz gut, weil das ist der erste Tipp. Es ist das erste von 3 Duellen zwischen Schwarz-Weiß und Grün-Weiß, zwischen den 2 Vereinen mit den größten Fangruppen. Also die von Rapid sind natürlich wesentlich größer, aber das Spiel, das halt nach außen hin am meisten irgendwie an Stimmung erzeugt. Und das Cup-Finale wird insofern auch wieder was ganz Besonderes werden für den österreichischen Fußball. In Graz ist am Freitag das Spitzenspiel, oder ist es dann das Spitzenspiel, wenn es am Freitag ist? Aber es ist auf jeden Fall die Partie, die mir voraus ausgewählt hat. Sturm gegen Rapid.
2:1.
2:1. Dann haben wir WAC gegen Lustenau.
0:0.
Wow. Austria Wien gegen WSG.
1:1.
Altach gegen Blau-Weiß Linz.
0:0.
Lass gegen Hartberg.
Boah, das ist eine schwere Partie zum Tippen. 2:3.
2:3.
Ich finde die Partie richtig schwierig. Das
ist die schwierigste
Partie zum Tippen gewesen, seitdem wir den Sixpack machen. Wirklich. Also von allen, finde ich wirklich in der aktuellen Situation, Konstellation, ist es so schwierig. Und eigentlich müsste man auf den Last tippen, weil Hartberg noch nicht so einfach. Aber ich glaube, genau das ist der Plot-Twist und deswegen wird Hartberg die Partie in Linz gewinnen. Was möchte, eigentlich überhaupt keinen Sinn macht.
Ich möchte ganz kurz, aber irgendwann, rein Arithmetik, aber gewinnen die irgendwann wieder. Ich möchte nur auch anmerken, dass wir den LASK ein bisschen jetzt unten durch haben. Also das ist ein bisschen gemein. Die haben jetzt natürlich toll 3-1 Salzburg geschlagen. Thomas Darasch, der jetzt doch eher der Cheftrainer ist, Lizenz haben wir auch nicht besprochen. Ja, okay, wissen wir eh, das werden sie im Nachhinein bekommen.
Bei der Vorschau vielleicht noch.
Aber ich möchte auch sagen, sympathischer Trainer. Also ich kenne ihn als Spieler noch, kann mich erinnern, dass das ein toller Kicker war, aber der nie so richtig den Durchbruch geschafft hat. Und ich finde, er hat dann tolle Performance auch in Interviews geliefert. Das finde ich immer ganz interessant, wenn sie erstmals die Cheftrainer oder Interimstrainer da stehen. Und man muss aber auch sagen, dass es beim LASK gerade alles schon sehr schwierig ist, auch natürlich mit der Fan-Problematik, mit dem Stadionsprecher, der sehr Landstraßler nahe ist und dann nicht mehr dabei sein möchte, Stimmungsboykott.
Übrigens, es gab auch ein Transparent in Hartberg, Solidarität mit den Landstraßlern gegen Stadionverbote von den Hartberg-Fans wohlgemerkt.
Ich habe auch was gesehen, Gruber, der CEO des LASK, ehemaliger Präsident, hatte wohl ein Adidas LASK-Shirt an. Das wird wohl der neue Ausrüster Adidas sein. Aber das ist auf jeden Fall, ich finde es sehr schade für die Entwicklung des LASK der letzten Jahre mit dem tollen Stadion und wie auch immer, dass es jetzt leider, dass offensichtlich das Band ein bisschen zerschnitten ist und da braucht es einiges, um das zu kitten. Das finde ich sehr schade. Und ich würde mir wünschen, dass die dann besser mehr an einem Strang wieder ziehen, weil gerade so ein Sieg wie gegen Salzburg, den möchte man dann ja gebührend feiern und auch mit der Kurve. Und das gehört dann natürlich auch ein Stück weit, also es gehört auf jeden Fall auch dazu, sagt Hobbykurvenforscher Wagner. So, Salzburg gegen Austria Klagenfurt.
Ja, da gibt es eh nur
zwei. Das ist die beste Werbeeinschaltung aller Zeiten, Admiral. Da kannst du es doppelt so viel zahlen diesmal.
Da gibt es eh nur zwei Optionen. Die eine wäre 1-1 oder 6-0. Ich entscheide mich diesmal für 6-0,
okay,
weil neuer Trainer. Die Gefahr ist halt nach so einem 6-0, dass es wieder ein 1-1 gibt. Aber jetzt sage ich mal 6-0.
Gut, danke. Boah, das war wirklich eine sehr, also unsere Werbungen sind immer
sehr fundierte Werbung
und lang, aber die war, glaube ich, sehr besonders diesmal.
Mhm. So, was kriegen wir da raus? Oder ist das schon?
Habe ich schon zugemacht. Okay. Viel.
Werbung Ende.
So.
So.
Eine Sache darf man nicht vergessen. Für Salzburg, also in der Bundesliga, wir wissen auch, für Salzburg ist 1 Million Euro viel Geld. Für andere Vereine ist das richtig wichtig. Aber jetzt möchte ich nur mal allen vor Augen führen, was das für entscheidende Wochen für Salzburg sind aktuell und auch irgendwo für Sturm, aber vor allem für Salzburg. Sollte Salzburg Meister werden und Arsenal nicht die Champions League gewinnen, heißt das, dass einmal 70 Millionen Euro auf ihr Konto überwiesen werden. Sprich 50 Millionen für diese Club
halt nächstes werden. Jahr dann, aber
genau,
ja.
Ist egal, ja. Und 20 Millionen für die Champions League Teilnahme, wo man aber dann eigentlich vielleicht von 25 oder was reden können, weil vielleicht gewinnt man dort eine Partie, gibt es auch extra Zahlungen, du kriegst, du hast einmal ein paar Mal das Stadion ausverkauft. In der Regel, wenn du Meister wirst oder die Champions League spürst, verkaufst du nochmal mehr Fanartikel, du hast vielleicht mehr generelle Ticketanfragen, die Sponsoring-Summe ist vielleicht ein bisschen höher und. Das heißt, wenn Salzburg Meister wird und Arsenal nicht die Champions League gewinnt, 70 bis 80 Millionen Euro, die man da einplanen kann, heißt im Umkehrschluss, sollte Arsenal zum Beispiel die Champions League gewinnen, fallen schon mal 50 Millionen weg, sollte jetzt Sturm Meister werden, dann waren die 20 Millionen fix Startgeld einmal von Salzburg nach Graz plus natürlich etwaige Sonderzahlungen, die man vielleicht an Spieler ab. Also man muss wahrscheinlich Meisterprämien zahlen, okay, aber was sonst an Summen dazukommen werden? Die Sponsorensummen werden höher sein, du hast ausverkaufte Stadien, du wirst Fanartikel verkaufen, wird einmal einer gesagt, die ganzen großen Vereine können aufhören mit ihren Marketingkonzepte. Wenn du Meister wirst und wenn du Erfolg hast, kaufen sie dir eh alles ab, was ja auch natürlich stimmt. Und wenn man das in Summen nochmal überlegt, um was es dafür Riesensummen geht. Also wirklich groß.
Ja, und Salzburg hat nicht die Fußball Basis von 100.000 Mitgliedern, die sie erhalten, wenn sie sportlich nicht erfolgreich sind.
Salzburg
und
auch muss ja auch einen gewissen Transfererlös jährlich machen, damit das budgetär ausgeht, auch wenn Red Bull und Rauch und wie auch immer dahinter sind, aber die müssen trotzdem wirtschaften und Spieler verkaufen. Ja, und das sind Summen, das ist verrückt. Also, dass man sich vor Augen führt noch einmal.
Aber das ist ja interessant. Also da könnte mit ja gut, aber das, also es ist schon ein großer Schritt, dass das Sturm den Meistertitel fixieren würde und es wäre ja ein noch viel größerer Schritt, dass Arsenal, die jetzt auch in der Meisterschaft verloren haben und jetzt wieder nicht mehr auf Meisterkurs sind oder zumindest nicht mehr erst in der Premier League, dass die jetzt auch die Champions League gewinnen. Also das ist schon noch ein weiter Weg. Also an alle Salzburg-Fans, so viel Sorgen müsst ihr euch nicht machen. An alle, die sich denken, ah, die Liga, da könnte spannender werden in Österreich. Aber es gibt eine kleine Hoffnung. Also je nachdem, was man sich wünscht, kann man sich jetzt aussuchen.
Na, aber es ist eine brutale Situation.
Ist irre, ja.
Also Summen, über die man in Österreichs Bundesliga nicht so oder in Admiral Bundesliga nicht so oft redet.
Und wenn wir bei Salzburg sind und die Stierwascher-Geschichte versprochen habe, also da gibt es einen sehr netten Artikel. Ich kann das gerne auch in den wie heißen die nochmal?
Show Notes
dazuhauen. Da gibt es verschiedene Theorien oder Versionen, wie man diese Geschichte der Stierwascher sieht, woher das kommt und wie auch immer. Man kennt das auch noch aus Austria-Salzburg-Zeiten in den 90ern, dass das immer wieder als Plakat, also als Transparent hing. Es ist so, das geht zurück auf die Zeit
der... bevor du die Geschichte erzählst, ein Einwurf. Wenn ihr in unsere Shownotes geht, wenn ihr bei uns abstimmt, die es noch nicht gemacht haben, hilft uns wirklich enorm. Bitte folgt uns, einfach Channel abonnieren. Das wäre ein Riesenwunsch, wenn ihr uns mögt und unterstützen wollt. Das ist genug Unterstützung und wir wären riesen dankbar.
Geht schon. Ja, danke, das wirklich nett. Aber die Stierwascher, das geht zurück auf das 15. bis 16. Jahrhundert, auf die Bauernaufstände. Da hat Stadt Salzburg, Belagerer, das war so mit dem ein Erzbistum oder wie auch immer, und die Bauernaufstände dagegen. Und dann gibt es diese Geschichte, dass die Salzburger nach außen hin zeigen wollten, dass diese Belagerung nichts hilft, dass sie trotzdem noch sich genug ernähren können. Aber sie hatten eigentlich nur mehr einen Stier und der war so gefleckt, braun. Und den haben sie dann gezeigt, damit die Belagerer den sehen. Und am nächsten Tag haben sie einen neuen Stier gezeigt. Und es war der gleiche, nur war der ganz weiß angemalt. Dann haben sie nochmal gezeigt, der war ganz schwarz angemalt. Und dann der Legende nach sind die Belagerer abgezogen, weil sie sich gedacht haben, die haben eh genug Ernährung, genug zu essen. Und unsere Belagerung hilft gar nicht. Und da entstand der Begriff der Stierwascher. In allein sind sie die Geschichte allerdings ganz anders und woanders auch ganz anders. Das kann man alles nachlesen. Aber ist ganz charmant. Aber daher kommt dieser Begriff. War mir nicht bekannt, habe ich nur kurz.
Wirklich? Hast du nicht gekannt, die Geschichte?
Du schon?
Ja, der hat sogar mal Sky einen Bericht darüber gemacht.
Ah ja, danke. Gut. Ja, siehst du, ich kenne mich so aus. Trink da meinen Linzer Bierbecher. Ja,
du Linzer Bier, Wasserbecher. Ja, aber auf jeden Fall, danke für diese Geschichte. Bitte stimmt's auch ab auf Spotify. Immer ganz lustig. Letztens haben wir gefragt bei der Vorschau, dein Stadionessen ist, Punkt.
Ja, das ist sehr toll. Das war viel Teilnahme. Toll.
Dann hat's gegeben, und dann von Brezel, Bier, Käsekörner, Hotdog, Leberkäsesemmel und. Und einer hat dann geschrieben, teuer.
auch in Ordnung. Sinne,
sehr schade natürlich, dass es teuer war, aber nehmt da teil und das ist immer ganz amüsant.
Eine Seitennote noch, damit wir auch die Linzer noch einmal kurz glücklich stellen, der langjährige Abwehrchef des LASK, also mit die Figur des LASK-Erfolgs, so also späte Nullerjahre vor Corona und wie auch immer. Gernot Trauner hat erstmals seit 4. Februar wieder ein Spiel bestritten für Feyenoord Rotterdam. 12 Minuten ist er zum Einsatz gekommen und hofft, dass er im Cup-Finale in den Niederlanden am 21., also das ist in wenigen Tagen, gegen Nijmegen, zum Einsatz kommen kann, schön, zumindest ein bisschen.
Schön, dass du mich so anschaust, als ob ich jetzt bestätigen könnte, ob man die so ausspricht.
Nein, ich glaube, man spricht die
ja, so aus. Es klingt sehr professionell.
Schon, gell? Und das ist auf jeden Fall schön und das könnte natürlich auch bedeuten, dass der vielleicht dann tatsächlich noch auf den Eurozug aufspringt. Gernot Trauner, TV Trauner, der schönste Nasenpflaster tragende Profifußballer aller Zeiten. Nichts gegen die anderen, aber für uns.
Gefühlt können wir noch 2 Stunden reden, aber irgendwann müssen wir Schluss machen. Hört Donnerstag die Vorschau an. Wir werden nächste Woche auch wieder ganz normal aufnehmen. Ja, ich glaube im Großen
und Ganzen. Und ja, es gab eine Lizenzverteilung und die habt ihr eh entnommen. Wir hätten, wenn es jetzt nicht einen Struber Trainerwechsel gegeben hätte bei Salzburg, hätten wir wahrscheinlich ganz lange über die Lizenzen gesprochen oder über andere Dinge. Ja. Über der Last zum Beispiel.
Man kann ja sagen, es haben eigentlich in der Bundesliga zumindest alle die Lizenz erhalten. Auch die Austria, der LASK muss noch was nachrechnen. Da geht es rein um den Trainer, der halt die Pro-Lizenz braucht. Und da, ja, das war ein kleines formelles Ding, was geändert gehört. So, danke dir fürs Zeitnehmen, Peter. Was machst du heute noch?
Ich gehe jetzt mein Kind in der Schule abholen.
Sehr verantwortlich.
Du sollst?
Ja, ich werde mein Kind in die Schule bringen. Es geht nachmittags immer. Ich habe die Kleine in der Früh gehabt und jetzt muss ich am Abend noch.
Ah, okay. Du hast 2 Kinder.
Drei.
Drei?
Ja, das eine ist Zigaretten hole, dass sie nochmal kommt.
Okay. Ist da was schiefgelaufen beim Bammeln oder beim Tindern?
Ja, weder noch. Es waren Wunschkinder. Also,
was ist das? Das ist der Wahnsinn. Ja. So. Schön, gut gemacht. In diesem Sinne,
danke.
Guten Tag.
Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine Liga.
beste Liga der Welt.